Lesen Sie ab und zu so Zeitschriften, die vielleicht beim Friseur auf dem Tisch liegen, wenn man wartet, oder beim Arzt, im Wartezimmer oder sonst irgendwo, wo eben solche Zeitschriften halt liegen. Oder vielleicht schauen Sie ab und zu mal Boulevardmagazin im Fernseher, so manche Nachrichten über die Prominenten. Die Jugend hat vielleicht manche Apps, wo das so reinkommt. Irgendwie ist es spannend zu erfahren, was Helene Fischer morgens zum Frühstück isst oder was der Dieter Bohlen wieder angesteckt hat. Manchmal ist es spannend zu erfahren, dass Prinz William und die Herzogin Kate zum dritten Mal schwanger wird. Auf der anderen Seite, dass die Queen Elisabeth II. Über ihren Rücktritt nachdenkt und wem sie die Krone weitergibt. Also prominente Menschen quasi durch ein kleines Schlüsselloch anschauen und so ein bisschen schauen, wie sie denn daheim in der Familie sind. Und so eine besondere Variante Home Story, so eine Heim-Hausgeschichte begegnet uns heute in der Bibel. Ich lese aus Evangelium nach Markus, Kapitel 3, Verse 1 und 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Wille tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Spannend fand ich, als ich den Text las, dann habe ich nochmal nachgeguckt, ob ich mich verguckt habe. Nee, in der Tat, das war der Predigtext für heute. Also, ein überraschendes Auftreten der Verwandtschaft. Plötzlich, warum sind sie da auf einmal und was passiert hier eigentlich? Da möchte ich ein paar Sätze dazu sagen. Jesus machte seiner Mutter und seinen Geschwistern wirkliche Sorge. Sein öffentliches Wirken hat gerade begonnen und Scharen von Menschen sind ihm nachgelaufen. Manchmal viel zu viele, sodass er keine Zeit hatte zum Essen. Nicht nur das, sondern Menschen sind geheilt worden, vom Gottes Geist wurden sie ergriffen, es geschahen Dinge, wo die Eltern und die natürlichen Geschwister keine Erklärung hatten. Als dass ihr Sohn etwa übergeschnappt ist, vielleicht leicht verrückt geworden ist, eingebildet und bevor man ihn der Öffentlichkeit und Lächerlichkeit preisgibt, muss man ihn in die Obhut zurückholen. Und so suchten sie Jesus. Mutter Maria mit allen vier Brüdern. Kennt jemand die Namen von den Brüdern von Jesus? Nein, das war's nicht. Jakobus ist gut, Judas ist auch gut. Mit S beginnt's und Imon endet es. Simon und noch ein ungewöhnlicher Name, Joses. Also, die Namen sind überliefert. Das sind die Halbbrüder von Jesus und Schwestern. Die sind leider ohne Namen, aber mehrere Schwestern. Auf jeden Fall, da kommt Maria mit den Brüdern und mit den Schwestern. Ganze Sippe, komplett, und sie wollen mit ihm reden. Und Jesus, der weist sie zuerst mal ab. So kommt es rüber. Und was wir so durch ein Schlüsselloch hier sehen, so kurze Begegnungen, ein paar Pinselstriche, nicht viel Gespräch, nicht viel Erzählung. Die Familienverhältnisse waren auch nicht die beste bei Jesus in der Familie. Weit weg von Harmonie und Verständnis und eitler Sonnenschein. Und so komme ich zum ersten Punkt, Familie, schön und schwer. Denn jeder, der hier sitzt, ist irgendwie in einer Familie hineingeboren worden und hat selber Familien zum Teil. Und obwohl Familien in unserer Gesellschaft schon seit jahrelang abgewertet werden oder oft abgewertet werden, sehnen sich die meisten jungen Menschen, Statistiken hin und her durchgeguckt, sehnen sich die meisten jungen Menschen nach harmonischen Ehen und Familien. Und das ist zuerst mal schön. Das heißt, Familie zählt immer noch als Grundvoraussetzung zum Glück. Sie ist ein Schutzraum der Geborgenheit. In der Familie ergänzt man sich. Man lernt auch, sich mit den anderen verschiedenen Menschen und verschiedenen Arten und Anlagen zu vertragen, anzunehmen. Und letztendlich, Familie ist eine gute Ordnung Gottes und steht unter seinem Schutz. Aber Familie ist nicht nur easy, also nicht nur leicht und schön, sondern es ist auch manchmal schwer. Und viele psychotherapeutische Praxen sind voll von Menschen, die traumatischen Erfahrungen in Familien abarbeiten. RTL 2 berichtet von frühmorgen bis spätabends von Familienfällen. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass es wirklich wahr ist. Zerstörung, Hass, Gewalt und so weiter geht's. Also, eine Familie bedeutet immer eine Aufgabe. Familien sind Aufgaben. Denn in der Familie muss man sich immer wieder neu finden, zueinander in der Ehe finden und zu den Kindern, mit denen man zusammenlebt, und auch zu den Eltern, wenn man in einem Haushalt ist. Und so verändern sich die Familien. Kinder werden älter, mit zunehmendem Alter verändern sich ihre Bedürfnisse, Studium, manche gehen weg, dann bleibt die Ehe zuerst mal alleine. Oder die Eltern werden erwachsen und man hat wieder andere Verantwortung für die Eltern, mit den Eltern zusammen. Also je nachdem, wie groß und klein die Familie ist, es ist immer Arbeit und eine Herausforderung. Und vor allem in unserer Zeit ist die Herausforderung, wie bringe ich Beruf, Karriere oder Beruf, Kinder, Karriere in unserem Fall und die Kirche noch unter einen Hut. Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Und das ist schwer. Und wir merken, Familie ist umkämpft und eine bedrohte Einheit. Und deshalb ist es notwendig, für die Ehe und Familie zu beten und sich dafür einzusetzen, dass die gute Ordnung Gottes bleiben kann. Und nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus anderem Grund, Gründen haben wir auch in der Gemeinde bei uns hier ein neues Angebot ins Leben gerufen, wo wir Ehen stärken wollen und Mut zur Ehe machen. Geplant sind 3 bis 4 Eheabende pro Jahr, an denen wir uns mit Themen rund um die Ehe und Partnerschaft und Familie beschäftigen wollen und miteinander Zeit verbringen wollen. Es soll ein Ort der Begegnung sein, an dem unterschiedliche Paare, also jung verheiratet oder alt verheiratet, wie auch immer, einfach zusammenkommen und über das Thema einfach ins Gespräch kommen. Familie ist wichtig, eine Aufgabe, es ist schön, aber auch schwer. Jetzt kommen wir nochmal wieder zum Text und fragen uns, warum aber hat Jesus hier so hart, so brüsk zurückgewiesen seine Familie? Ist er gegen Familie? Will er sie zerstören? Nein, will er nicht. Wenn er seine Mutter und seine Geschwister so zurückweist, hat es einen besonderen Grund. Jesus will zeigen, dass es noch was Größeres gibt als die Harmonie und Idylle der Familie. Nämlich eine neue Gemeinschaft in seinem Reich. Und dass Jesus hier nicht nur Sohn von Maria ist, sondern dass er Gottes Sohn ist und einen göttlichen Auftrag zu erfüllen hat. Und jetzt sind wir beim zweiten Gedanken. Auftrag von Jesus. Und ich möchte mit ein paar kleinen Linien aufweisen, wie Jesus von der Geburt und Kindheit diesen Auftrag Gottes im Blick hatte, damit wir verstehen können, warum er so reagiert zu seiner Mutter und zu seinen Geschwistern. Also Jesus, Gott gleich, Gottes Sohn, im Himmel, vom Ursprung her, mit Gott zusammen. Er war, er ist und plötzlich entscheidet er sich und sagt, ja, ich bin bereit, mich erniedrigen zu lassen, diese Herrlichkeit Gottes verlassen und als kleines Kind, als in Menschengestalt auf die Erde zu kommen, sich in diese Familie hineinzugeben über den Heiligen Geist, und er tut es. Er ist gehorsam seinem himmlischen Vater. Viele Jahre lebt er als Kind und er unterordnet sich in dieser irdischen Familie. Und ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie es schwer und wie schwer es ist und war für ihn als Gottes Sohn und als Menschen sozusagen, als Gott und Mensch zugleich hier zu leben und gehorsam zu sein. Es war mit Sicherheit nicht ganz spannungsfrei. Wir lesen aber, Jesus war den Eltern untertan. Mit 12 Jahren wird Jesus zum Fest nach Jerusalem mitgenommen und da ist er in einem Tempel. Da spricht er mit Schriftgelehrten über Menschenschuld und Weltversöhnung, über Gesetze und was auch immer, über Gott, über Gottes Reich. Und als die Eltern, also sprich Maria und Josef, ihn überall suchen und schließlich in diesem Tempel nach 3 Tagen suchen, finden, ich glaube, wir würden alle komplett ausflippen und austickeln und anders reden als Maria und Josef, dann fragen sie, wir haben dich gesucht, wo bist du denn? Dann hat Jesus nur die eine Antwort, als dass er sagt, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist? Und damit gibt er wieder zu verstehen, ich habe noch eine andere Bestimmung, als nur der Sohn von Maria und Josef zu sein. Ich habe auch eine göttliche Bestimmung. Und dann lesen wir aber auch in dem Evangelium, wie Jesus auf einer Hochzeit in Kana ist und der Wein geht aus und die Mutter bittet ihn, dass er dieses Weinwunder macht und er antwortet relativ hart und sagt, Frau, was geht dich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und es ist zuerst mal hart, wenn man das so hört. Und hier wird wieder wichtig, noch wichtiger als irdischen Eltern zu untergehorchen, war für Jesus Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater. Nun, als dieses Wunder zu Kana war, war er schon über 30 oder also volljährig sozusagen im jüdischen Sinne. Und so hat sich Jesus in die ganz normale Familie hineingegeben. Warum? Weil wir gelesen haben vom Hebräer dieses Zitat, wir haben gelesen, damit er Hunger und Durst kennenlernte, damit er Schmerz, Verlust und Einsamkeit erfährt, damit er Verrat und Verfolgung und tiefe Schwäche aushalten kann, damit er gleich jedem einzelnen Menschen nachempfinden kann, damit er seinen Brüdern gleich werden kann, auf dass er barmherziger, treuer Hohepriester vor Gott wird, um zu sühnen die Sünde des Volkes. Das war sein primärer Auftrag. Von Anfang an wusste Jesus, ich bin auf der Erde mit dem Auftrag, Hohepriester zu sein. Was macht ein Hohepriester? Er versöhnt, er stellt sich zwischen Gott und Menschen, er stellt sich in diesen Zwischenraum und er verbindet, er versöhnt, er sühnt. Und das war sein Auftrag. Und deshalb hat er sich auch mit 30 Jahren davon sozusagen darauf konzentriert. Und jetzt steht vor der Tür die Eltern, also die Mutter, Brüder und Schwestern. Und jetzt wollen sie ihn zurückholen, zur Besinnung rufen. Sie wollen ihm nochmal sagen, pass auf, Jesus, so geht's nicht. Dein Platz ist bei uns in Nazareth, da wo wir wohnen. Aber Jesus war der Auftrag wichtig und er war gehorsam seinem himmlischen Vater. Also, die Familie ist wichtig, der Auftrag ist aber auch wichtig. Und was macht jetzt Jesus? Jesus stiftet eine neue Gemeinschaft. Jesus sagt zu den Menschen um ihn herum und sagt, das hier sind meine Mutter und meine Brüder und zeigt auf die versammelten Menschen, die da waren. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder und er ist meine Schwester und der ist mein Bruder. Wer tut? Und damit gründet Jesus eine neue Familiengemeinschaft. Er gründet die Familie Gottes. Diese Familie ist nicht durch Blutsverwandtschaft verbunden, sondern sie ist verbunden durch das Tun des Willen Gottes. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester und meine Mutter. Und zu dieser Familie gehören alle, die an Jesus glauben, die sich auch bemühen, nach seinem Wort zu leben und das, was sie hören und das, was sie verstehen, in die Praxis, in den Alltag umsetzen. Und so können wir sagen, in der Gemeinde begegnen mir nicht, wie wir am Anfang gehört haben, fremde, willkürliche Leute, sondern in der Gemeinde begegnen mir Menschen, die ich Bruder und Schwester nennen darf, wenn sie an Jesus glauben und nach Jesu Willen und Geboten leben wollen. In der Gemeinde begegnen mir Väter und Mütter im Glauben, Brüder und Schwestern. Und so darf diese Gemeinde unser Verständnis erweitern. Wir sind nicht nur einzelne individualistische Personen, sondern Jesus stiftet eine neue Gemeinschaft. Und so hat Jesus es gelebt am Anfang und so lebt mit seinen Jüngern. Und die erste christliche Gemeinde haben weiter so gelebt. Sie waren dafür bekannt, dass sie unterschiedslos als Brüder und Schwester angesehen haben und ihr Leben in Freude und Leid miteinander geteilt haben. Und wer war denn alles dabei? Ich habe ein bisschen durchgeblättert. Da waren Sklaven und freie Menschen. Da waren Frauen und Männer. Da waren Handwerker und Beamten. Da waren Reiche und Arme. Da waren schlichte Menschen und sehr gebildete. Und sie lebten und nannten sich Brüder und Schwester. Sie haben sich angenommen. Und das wäre so ein schöner Wunsch, wenn es bei uns auch so eine herzliche Gemeinschaft wachsen könnte. Füreinander Sorgen zu tragen, Freude aneinander zu haben, dass die andere mit dazu kommt und dazu gehört. Diese herzliche Liebe, diese fürsorgerliche Gemeinschaft, das wäre so schön und das ist so ein Wunsch in meinem Herzen, dass wir, dass Gott es in unseren Reihen auch geben und schenken kann. Und auch wir dürfen in unseren Kreisen einüben, Bruder, Schwester, Mutter, Vater füreinander zu werden. Und so eine Gemeinde, so eine Familiengemeinschaft, sie bedeutet Arbeit. Man ist sich nicht von allein sympathisch, sondern man hat vielmehr Aufgabe auch aneinander zu wachsen und zu reifen. Man ist zusammengestellt, um gemeinsame Aufgaben von Jesus zu erfüllen. Mit allen Schwächen, mit allen Ecken und Kanten, die jeder und jede mit sich mitbringt. Sogar ich bringe Kanten und Ecken mit. Und jeder Einzelne, das ist unglaublich. Aber man sieht ja immer den anderen nur. Und deshalb wundert es mich überhaupt nicht, dass das wichtigste Kennzeichen der Gemeinde die Liebe ist. Liebe unter Schwestern und Brüdern. Und Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ihr werdet erkannt werden an der Liebe zueinander, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an den Taten, nicht an dem philosophischen Gedankengut, sondern an der Liebe, wie ihr miteinander umgeht, an dem werdet ihr erkannt, dass ihr meine Jünger seid. Und die Liebe war nicht nur ein Gelaber, nicht nur ein Geschwätz, so, ich liebe dich, sondern es war eine tatkräftige, in Praxis gestellte Liebe. Und zwar, was haben sie gemacht? Sie spendete Geld füreinander. Sie haben sich geholfen, sie haben sich praktisch geholfen, sie öffneten Häuser für die Bedürftigen füreinander und sie aßen miteinander und essen im Orient. Das bedeutet viel, viel Zeit. Merken Sie, wir sind da herausgefordert, wenn wir nach Jesu Vorbild leben wollen. Und noch ein Gedanke, Ganz wichtig. Und zwar, sie diskutierten auch miteinander um die Einheit. Sie rangen um die Wahrheit. Und warum? Damit sie auch eine Einheit blieben, damit sie als eine Gemeinde auch bleiben konnte. Und das führt mich zum nächsten Punkt, und der bedeutet, damit das Leben in der Gemeinde gelingt, damit die Einheit in der Gemeinde gelingt, brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen einmal diese herzliche Familiengemeinschaft, aber wir brauchen auch einen ganz klaren Auftrag, wozu wir da sind. Und nur wenn wir eine Balance, einen Ausgleich zwischen diesen zwei haben, dann wird das Gemeindeleben und Wirken gelingen. Denn leben wir nur in unseren Gemeindekreisen oder Hauskreisen, dann kreisen wir uns nur um uns selbst. Dann werden Enttäuschungen da sein, Langeweile wird reinkommen in die Gruppen und wir verschließen uns gegenüber den da draußen, den anderen, die nicht Christen sind. Und das ist nicht gut. Das wollte so Jesus nicht. Und es ist eigentlich der Tod im Topf. Das ist nicht gut. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns nur auf die Aufgabe konzentrieren, Mission und Evangelisation, wenn wir alle unsere Kraft nur dafür gebrauchen, dann werden wir ohne Gemeinschaft leben. Dann bleibt jeder nur für sich als Kämpfer da. Aber es fehlt dann die Mitte, es fehlt irgendwie dann die herzliche Gemeinschaft. Und die Leute, die dadurch vielleicht gewonnen werden, denen fehlt auch die familiäre Nestwärme zum Wachstum im Glauben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir erstens am gemeinsamen Gebet festhalten für die Gemeinde, dass wir das lebendig halten und dass wir nicht das nur als Gebet am Donnerstag deklarieren und sagen, da betet schon jemand, sondern dass Gott uns eine Wucht, eine Schwere aufs Herz legt, dafür zu beten und zu sagen, das ist meine Gemeinde und ich will beten, dass Gott segnet, dass er Herzlichkeit schenkt, dass er Wertschätzung schenkt, dass er auf offene Türen schenkt. Gebet, dass wir auf Jesus hören, dass wir mit ihm reden und vor allem, dass wir hören, was ist jetzt dran, was ist jetzt zu tun und was ist auch zu lassen. Und der zweite Schritt ist, dass wir in unseren Gruppen und Kreisen, da wo wir uns treffen, immer wieder nachfragen und sagen, wie können wir als Gruppe die Gemeinschaft in der Gemeinde stärken? Wie können wir gemeinsam für Jesus etwas bewirken? Was kann unser Hauskreis, Bibelkreis, Jugendkreis, Frauenkreis, Gebetskreis, Bastelkreis, Sportkreis, Turnkreis, egal welcher Kreis, etwas tun, wo Menschen dadurch zur Gemeinschaft geholfen wird, wo Jesus geehrt wird? Ich weiß es nicht. Das bleibt die Hausaufgaben für uns. Und ich wünsche, dass wir mit diesen Fragen zu Jesus gehen und im Gebet nach Antworten suchen. Ich möchte das zusammenfassen zum Schluss. Jesus sagt, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus spricht zu uns, dass wir seine Brüder und Schwester sind, wenn wir uns um ihn versammeln, auf ihn hören und das umsetzen, was wir gelernt haben, wirklich auch tun. Wir dürfen in unserer Gemeinde und Familiengemeinde sozusagen um Jesus Christus gestalten, Gemeinschaft, in Liebe und Verantwortung füreinander da sein. Und unsere Gemeinschaft hat dann einen Sinn, dass wir ein Ort werden, wo Gott Menschen von außen, auch andere Menschen dazu bringen kann, damit sie hier Jesus finden, damit sie durch uns hier Gott erfahren. Und dazu bitten wir um seinen Segen und Gelingen. Amen.